Fit, satt, gesund. Dein Fitness-Podcast mit Jan Danowski und Janice Holz.
So mal eben schnell einen Proteinriegel essen, der macht ja satt, der enthält ja Protein und wir sagen ja immer, iss mehr Protein, also ist das ja super. Und es ist auf jeden Fall schon mal besser als irgendein normaler Schokoriegel. Aber stimmt das so überhaupt? Heute gucken wir uns mal das ganze Thema rund um Ultra-Processed Foods. Das ist ein ganz schwieriges Wort jetzt schon für mich, das wird schwierig. Ultra-Processed, ja.
Da ist ganz drin, da ist kein TH. Nix, oder hast du eine lahme Zunge?
Processed, extrem überproduziertes Essen.
Und verarbeitet, ultra hoch verarbeitete Lebensmittel.
Guck mal, das und schaut uns an.
Dieser ganze neumodische Schwachsinn hier mit diesem Englisch immer. Da kann doch kein Mensch.
Schauen uns an, woran man wirklich gute Lebensmittel erkennt. Hallo erstmal.
Hallo. Ja, okay, was ist das? Was ist dieses Upf? Diese Ultra-Processed-Foods, dieser Ultra-Hoch.
Weißt du, ich muss dich kurz unterbrechen. Als ich das Skript geschrieben habe, wusste ich ganz genau, dass du sagen würdest, was ist Upf?
Das ist, manchmal ist das ja wichtig, dass wir so ein gewisses Maß irgendwie antizipieren können, ne? Und so, dann hättest vielleicht das ausschreiben müssen. Naja, was ist ein Upf? Moment. also diese Ultra-Processed Foods oder wie auch immer ihr diese Dinge aussprechen wollt, sind halt einfach Lebensmittel, die einfach industrielle Substanzen enthalten, die man so wahrscheinlich in der normalen Küche nicht finden würde. Dazu gehören also Emulgatoren, Farbstoffe und hochraffinierte Öle. Raffinierte, das zweite I ist wichtig, das ist ja kein super cleveres Öl, sondern auch hier wieder ein stark verarbeitetes Öl. Das ist wichtig. Ne? Wir versuchen heute, alle Vokale und Konsonanten auszusprechen, die Worte gerne enthalten. Sonst wird es hakelig.
Und in dem ganzen Zusammenhang gibt es eine sogenannte NOVA-Klassifikation. Das ist ein System, was von Forschern der Universität in Sao Paulo, also in Brasilien, entwickelt wurde. Und die wollten nicht nur schauen, was im Essen ist, also Fett, Zucker, Salz, sondern vor allem auch, wie es hergestellt wurde. Und die haben dann Lebensmittel in 4 verschiedene Gruppen aufgeteilt. Gruppe 1 ist da die Gruppe unverarbeitete oder minimal verarbeitete Lebensmittel. Und im besten Fall ist das die Basis eurer Ernährung. Also Lebensmittel, die einfach direkt aus der Natur kommen, die nur ganz geringfügig verändert sind, sodass man sie einfach super gut dann essen kann oder haltbar machen kann. Und dazu gehört frisches Obst, Gemüse, Eier, frische Milch, Fleisch ohne Zusätze, Nüsse, Samen, Wasser, Getreidekörner oder getrocknete Kräuter. Und die meisten Methoden, um diese Lebensmittel zu verarbeiten, sind dann einfach nur reinigen, mahlen, also wie beim Mehl zum Beispiel, einfrieren, fermentieren ohne Zusätze oder trocknen. Also im Prinzip alles, was keine Zutatenliste braucht, weil es einfach selbst die Zutat ist.
Dann haben wir die zweite Gruppe, das sind die verarbeiteten kulinarischen Zutaten. Ich hab einen guten Tag heute. Also Gruppe nochmal. Fokus, Janice.
Konzentration.
Gruppe 2 sind die verarbeiteten und kulinarischen Zutaten. Das heißt also, diese Dinge essen wir selten allein, sondern nutzen sie einfach, um Gruppe 1, also die Lebensmittel, die Janice gerade aufgelistet hat, zuzubereiten. Dazu gehören dann Dinge wie die Butter, Pflanzenöle, Salz, Honig, Essig, Zucker. Und die Verarbeitungsmethoden sind dann dementsprechend sowas wie Pressen, Raffinieren oder dass es irgendwie im Bergbau abgebaut wird, also Stichwort Salz. Das sind dann die Werkzeuge sozusagen in der Küche, die wir dann nutzen können. Und in Maßen ist das alles wunderbar und okay, um einfach gesundes Essen schmackhaft zu machen.
Dann in Gruppe 3 sind dann verarbeitete Lebensmittel, also die Processed Foods. Und hier fängt jetzt die Industrie an, Gruppe 1 und 2 so ein bisschen zu kombinieren. Die sind primär da, um die Haltbarkeit zu verlängern oder den Geschmack einfach zu intensivieren. Das ist dann sowas wie frisch gebackenes Brot vom Bäcker, Käse, Obstkonserven, die irgendwie noch mit Zucker und Wasser angereichert sind, gepökeltes Fleisch wie Schinken, Fischkonserven in Öl, Tofu, Hüttenkäse, griechischer Joghurt, Tempeh. Und das ist alles, sind Sachen, die Zutatenliste, die ist recht kurz, irgendwie 2 bis 4 Zutaten und du erkennst das Ursprungsprodukt auch noch ganz deutlich. Und das ist noch so ein Mittelweg, also ein guter Käse, ein frisch gebackenes Sauerteigbrot, die sind zwar verarbeitet, aber es ist immer noch echtes Essen.
Ja, und dann haben wir noch die vierte Gruppe, das sind die Ups, also die ultra hochverarbeiteten Lebensmittel. Diese Produkte bestehen dann also meistens aus industriellen Substanzen, die aus echten Lebensmitteln dann wiederum extrahiert wurden. Das heißt also Casein, Laktose, Gluten, hydrierte Öle und so weiter und so fort, plus Additive. Was haben wir da so einfach mal als Beispiele, dass ihr das so ein bisschen besser greifen könnt? Sind dann Sachen wie Softdrinks, verpackte Snacks, also Chips zum Beispiel, Süßigkeiten, Tiefkühlpizza, Chicken Nuggets, Instant-Suppen, viele Frühstückszerealien. Oder sowas wie industriell hergestelltes Toastbrot, aber auch Proteinriegel. Je nachdem haben wir da zum Teil eine Zutatenliste von 20 plus Zutaten. Und die bestehen dann halt zum Beispiel aus Sachen wie Proteinisolaten, Süßungsmitteln wie Sorbit oder Maltit, Polydextrosen, also als Füllstoffe einfach, und Emulgatoren. Und auch spannend ist, dass halt viele Burger-Patties oder Hähnchenstreifen, in Anführungszeichen, also ich denke jetzt hier so ein bisschen in die vegetarische Fleischersatzrichtung.
Ja, oder sogar vegane, also.
Genau. Dass diese Ersatzprodukte halt oftmals auf Erbsenbasis zum Beispiel sind und die dann wiederum Bindemittel enthalten, Hefeextrakte für das Aroma oder und stark raffinierte Öle. Dann haben wir noch ja diverseste andere Proteinprodukte, sag ich mal, also sowas wie so ein leckerer Proteinpudding oder diese Proteindrinks, die man halt so im Supermarkt irgendwie kaufen können. Und auch das erweckt halt einfach durch den Print High Protein erstmal gutes Gefühl, aber auch die erhalten natürlich diverseste Zusätze wie halt Verdickungsmittel, Süßstoffe und künstliche Aromen, um einfach diese cremige Textur mit vermeintlich wenig Fett und Zucker zu erreichen. Das sind ja die beiden Bestandsprodukte. Bestandteile.
Ohne
Sinn. Da oben Buchstabe zu wenig, jetzt zu viel. Ich denke, das gleicht sich aus. Geht im Endeffekt darum, dass die beiden ja Geschmacksträger sind und die Struktur halt einfach dann auch schöner machen. Ja, das heißt also, wenn du halt versuchst, möglichst low-cal zu essen, also mit wenig Kalorien, dann nehmen sie ja meistens Fett und Zucker raus, aber dann schmeckt das Zeug ja auch meistens wie Dachpappe. Das ist halt nicht so gut zu verkaufen, deswegen muss man da halt irgendwas anderes zusetzen. Und dann haben wir noch andere Proteinisolate und Pulver. Streng genommen sind das ultra hochverarbeitete Lebensmittel, ne? Auch wenn es ein hochreines Whey-Isolat ist, weil einfach das Protein industriell aus der Matrix des Milchs, der Milch halt herausgelöst wird. Und je nachdem, wie die sozusagen angeboten werden, enthalten die dann natürlich auch irgendwie Emulgatoren, Farbstoffe oder künstliche Aromen und Süßstoffe. Um das halt dementsprechend irgendwie schmackhaft zu machen und um die Textur auch so ein bisschen weicher und geschmeidiger sozusagen zu kriegen. Und man kann also sozusagen sagen, dass diese ultra hoch processed foods, da müssen wir uns irgendwie einigen, wenn wir das jetzt Deutsch oder Englisch.
Mach's uns Deutsch.
Diese ultra hoch verarbeiteten Lebensmittel einfach halt so konstruiert sind, dass sie diesen absoluten Happy Point treffen. Ne? Also diese perfekte Mischung aus Fett, Zucker, Salz, Crunch, Haptik, Gefühl, Geräusch, dass halt im Prinzip möglichst viel im Kopf getriggert wird, was das Produkt quasi unwiderstehlich macht. Im besten Falle macht es auch noch satt, aber wahrscheinlich macht es eigentlich, dass du immer nur mehr und mehr und mehr und mehr davon haben willst, weil, die wollen halt ja die Produkte auch verkaufen, in Klammern viel. Und dann ist natürlich geiler, wenn das mehr Leute häufiger kaufen. Und das kriegen wir halt hin, wenn die Sachen halt geiler schmecken oder einen nicht aufhören lassen zu essen.
Und ich habe jetzt eine relativ kleine Studie zugegeben gefunden, aber eine, bei der 20 Teilnehmer für einen Monat lang in einer kontrollierten Klinik untergebracht worden sind. Das heißt, die konnten nicht irgendwie schummeln und irgendwelche anderen Sachen von außen noch essen. Die bekamen erst 2 Wochen lang diese ultra hochverarbeiteten Lebensmittel und dann 2 Wochen lang bekamen sie unverarbeitete Lebensmittel zu essen. Und die Mahlzeiten, die waren genau so konzipiert, dass die exakt die gleiche Menge an Kalorien, Zucker, Fett, Ballaststoffen und Makronährstoffen gehabt haben. Und die Teilnehmer dürften dann so viel davon essen, wie sie drauf Bock hatten. Das Ergebnis war jetzt, dass die Menschen im Schnitt 508 Kalorien pro Tag mehr gegessen haben und dadurch auch einfach in 2 Wochen fast 1 Kilo Körperfett zugenommen haben, in der Phase, in der sie nur diese hochverarbeiteten Lebensmittel gegessen haben. In der unverarbeiteten Phase haben sie Gewicht verloren. Und die Frage ist da jetzt, warum ist das passiert? Und die haben das hinterher auf 3 verschiedene Gründe so ein bisschen zurückgeführt. Das erste ist einmal die Essgeschwindigkeit. Diese hochverarbeiteten Lebensmittel, die sind halt oft viel weicher und auch leichter zu schlucken. Das heißt, die Teilnehmer haben dadurch deutlich schneller gegessen, also mehr Gramm pro Minute.
Das ist höhere Schlachtzahl gehabt.
Es ist einfach mehr durchgelaufen. Das zweite ist der Sättigungsverzug. Also das Hirn, das braucht ja ungefähr 20 Minuten, um Sättigungssignale vom Magen zu bekommen. Wer also schneller isst, der hat vielleicht einfach schon 500 Kilokalorien extra intus, bevor der Magen sagt, stopp, ich habe eigentlich genug. Und das dritte ist eine hormonelle Reaktion. Bei diesen verarbeiteten Lebensmitteln steigt das Hungerhormon Ghrelin an und das Sättigungshormon wird teilweise unterdrückt. Das heißt, so richtig ein Gefühl von, ich bin satt, stellt sich gar nicht so schnell ein. Und das ist einer der Gründe, warum, wenn man einfach sehr, sehr viel von diesen verarbeiteten Lebensmitteln isst, das einfach sehr viel schneller krank, aber vor allem auch einfach dick machen kann.
Ja, und dann gibt es ja da viele so Zusatzstoffe, ne? Diese ganzen E-Produkte, nicht alles davon ist grundsätzlich Kacke, da muss man schon so ein bisschen gucken, was da was ist. Da muss man, so ein bisschen, könnten wir mal so eine Folge vielleicht drüber machen, was hinter so E-Produkten steckt. Mhm. Und da gibt es zum Beispiel Stoffe, die halt einfach genutzt werden, um Fett und Wasser im Endeffekt zu mischen. Zum Beispiel halt in so cremigen Eissorten, in Dressings oder veganen Milchersatz. Und das sind dann die Zusatzstoffe E466, auch besser bekannt für Carboxymethylcellulose. Also falls du beim Galgenmännchen mal einen neuen Begriff brauchst, Eselsbrücke ist E466 und dann weißt du sofort Carboxymethylcellulose. Ja, kannst du nicht mit anderen Biologen und Chemikern machen, aber wäre vielleicht mal ein ganz cleveres Wort.
Einfache Eselsbrücken.
Ja, und dann haben wir natürlich noch das Polysorbat 80, auch besser bekannt als E433.
Ah ja, das.
Ja, das weiß ich aber auch nur deswegen, weil Janice mir das aufgeschrieben hat. Da bin ich ehrlich. Und ich bin froh, dass ich das einigermaßen ohne Stolperer ausgesprochen habe. aber was halt da ganz spannend ist, ist, dass halt unser Darm ja von so einer dicken Schleimschicht geschützt wird. Das ist dieser Mucus. Und die verhindert dann wiederum, dass die Bakterien direkt die Darmwand berühren. Und es gibt halt Studienergebnisse, die halt zeigen, dass Emulgatoren so im Darm so ein bisschen wirken wie Spülmittel. Das heißt also, sie lösen im Endeffekt diese Schleimschicht auf. Und die Folge kann halt einfach sein, dass die Bakterien direkt an die Darmwand kommen, was dann wiederum zu stillen Entzündungen führen kann. Und dies kann dann unter anderem das Risiko für chronische Darmerkrankungen wie Morbus Crohn zum Beispiel, aber auch das metabolische Syndrom oder natürlich, wenn wir natürlich auch mit vielen anderen Faktoren wie zu lange zu viel essen einfach das Thema Adipositas massiv erhöhen können. Das heißt also, wir essen buchstäblich Substanzen, die möglicherweise bis sehr wahrscheinlich bis nachgewiesen unsere interne Schutzschilde und Schutzwände, besser gesagt, ja, war quasi wegätzen.
Ohne dass wir das erstmal so richtig merken, ne?
Ja.
Und jetzt nicht so gut. Hattest du vorhin schon diesen Happy Point angesprochen? Also, das ist
Leben. Kurz, bevor wir da noch. Also, und das Ding ist ja immer, das kommt ja nicht alleine. Ne? Ja. Man hat da ja immer noch viele andere Sachen, die das Ganze noch verschlimmern. Ne? Stress zum Beispiel führt ja auch dann nach und nach zu so einer Leaky Gut-Geschichte, weil einfach die Permeabilität der Darmbarriere halt einfach größer wird. Das heißt, also diese Tight Junctions werden halt ein bisschen breiter, kommt halt mehr Scheiße wortwörtlich ins System. Und und das sind halt alles Sachen, die addieren sich natürlich. Ne? Mhm. Und schlimm halt, dass die Lebensmittel dann so geil schmecken, dass man da halt nicht von runterkommt.
Sozusagen. Ja, das ist das, was du vorhin schon gesagt hattest, ne? Mit dem Happy Point, also dass Lebensmittel extra so konzipiert sind, dass sie eine künstliche Kombination aus Fett, Zucker und Salz enthalten. Und die gibt es so in der Natur eigentlich nicht. Also die kommt einfach so nicht vor. Und man nennt das auch den Bliss Point. Das ist so ein Begriff, das aus der Marktforschung stammt. Es ist also quasi der exakte Punkt, an dem die Mischung aus Zucker, Salz und Fett das Maximum an Dopamin in deinem Belohnungszentrum ausschüttet. Also es ist echt mies, dass es Marktforschung damit gibt, um genau diesen Punkt zu finden. Obwohl eigentlich klar ist, dass das gar nicht mal so gesund für uns ist. Und es ist dabei jetzt so, wenn wir die Kombination halt essen, dann wird das Lustsystem so stark befeuert, dass das Energiesparsystem, also unsere Homöostase und die Sättigung, komplett überschrieben wird. Also so ein bisschen wie so ein Kurzschluss im Hirn. Man isst nicht mehr, weil man Hunger hat, sondern halt um diesen Dopaminkick zu halten. Und die Wissenschaft zeigt halt, dass fast 62 aller Lebensmittel im US-Handel...
Prozent, 62 Prozent, nicht Prozent. Nur 62. 62 Prozent.
Prozent. Aller Lebensmittel im US-Handel jetzt genau diesen Bliss-Point haben und halt genau darauf ausgelegt sind. Und das Problem ist erstmal, wenn du an dieses Level dann gewöhnt bist, dann schmeckt so ein natürlicher Apfel irgendwie lame.
Ja, ja. Ich meine, auf der einen Seite kann man das natürlich irgendwie verstehen. Die wollen natürlich irgendwie, dass die Produkte mehr verkauft werden, die wollen den Umsatz steigern und so weiter und so fort. Ne? So im Rahmen der Marktwirtschaft irgendwo ein sinnvolles Konstrukt. Und dennoch frage ich mich, die machen ganz bewusst die Leute krank. Mhm. Wenn die natürlich gefragt werden, dann heißt es, ja, aber wir schreiben ja extra drauf, dass man ja nur maximale Zufußmenge, so 2 Gläser Cola am Tag. Ja, da muss man sich aber offensichtlich nicht dran halten, sondern man kann auch wieder eher so dran vorbeirauschen und 2 Flaschen am Tag trinken. Und ich finde es halt einfach so krass, dass das halt so in Anführungszeichen so unreglementiert ist, wenn sie halt wissen, dass das halt so um sich boxen kann. Ne? Ja. Und ich meine, das Gleiche ist ja technisch gesehen auch irgendwie mit der ganzen Thematik Social Media und so. Das ist ja alles darauf ausgelegt, dass es einen ja wortwörtlich irgendwo abhängig macht, ne? Dass du halt immer wieder da reinguckst. Und ich habe auch so das Gefühl, dass so in dieser ganzen Gaming-Welt immer mehr in diese Casino-Gegend irgendwie kickt. Also halt nach dem Motto, du kannst nur, wenn du heute noch mal reinkriegst, kriegst du dieses besondere Aussehen, du kriegst dieses besondere Item, du hast nur noch 12 Stunden Zeit, um diesen Weltboss zu besiegen und so weiter und so fort. Und ich meine, klar, das schafft Anreiz, aber das schafft halt auch dann dementsprechend, dass du halt dann nicht so gut von loskommst. Dadurch bleibst du natürlich länger in dem Medium, dadurch konsumierst du natürlich länger, dadurch hast du bei Instagram und so natürlich halt bist natürlich mehr Werbung ausgesetzt, dadurch können die natürlich wieder mehr verkaufen und so weiter und so fort. Klar, sicherlich, aber das ist schon bad, wenn man das mal weit runterbricht, einfach nur auf der, ja, lass mal nett zueinander sein und Gesundheit ist schon nicht ganz uninteressant, Ebene, das ist doch schon ziemlich assi.
Ja, das stimmt. Ja. Aber es geht ja dann auch noch auf eine andere Ebene so ein bisschen weiter und da sind wir bei diesen ganzen High-Protein-Produkten. Es gibt da im Zusammenhang mit der Psychologie einen Namen für das Phänomen und zwar den sogenannten Halo-Effekt. Also sobald High-Protein auf einer Packung steht, schaltet unser Hirn erstmal so die kritische Prüfung aus. Wir nehmen halt an, das Produkt ist gut für den Muskelaufbau und für die Fettverbrennung, weil da steht ja drauf High-Protein und man hat mir ja gesagt, ich soll viel Protein essen. Und ignorieren total die Zutatenliste, die auf der anderen Seite ist.
Ja, ich meine, das ist ja mit vielen anderen Siegeln ja auch. Ne? Du kannst dir ja einfach ein Siegel ausdenken. Es gibt ein paar, die sind geschützt, aber du kannst dir auch einfach was ausdenken. Ich denke gerade an grünes Blatt mit lecker, lecker draufstehen. Dann denkst du jetzt erstmal, ah, das muss bestimmt gut sein, weil da ist ein grünes Blatt drauf und da steht ja lecker. Ich meine, wie falsch kann das sein? Ja. Das ist ja schon echt wild. Und ich habe auch so das Gefühl, dass auf immer mehr, ich nenne sie jetzt mal Quatschprodukten, auch einfach High Protein steht.
Ja.
Ne? Ich glaube, da gibt es ja irgendwie so ein Threshold, dass das irgendwie über eine gewisse Menge an Protein irgendwie drüber gehen muss pro Gramm Lebensmittel oder irgendwie so. Mhm. Aber wie viel anderer Kram da halt einfach noch drin ist. Ne? Also, dass da halt, weiß ich nicht, wie viel mal um so Faktor an Fett oder Kohlenhydrat oder 1:1 da teilweise auch echt drin ist. Das ist auch so bad. Das ist halt ein Kohlenhydratriegel, wo auch Protein dabei ist, so zum Beispiel. Ja. Ne? Aber du, wie du schon gesagt hast, du klingst halt im Kopf aus, weil da steht halt High Protein. Du kriegst es selten verkauft, dass da drauf steht, oh, High Carb, ja geil, da habe ich ja Bock drauf.
Und mittlerweile gibt es ja Supermärkte, die sich auch mit High-Protein-Wochen so ein bisschen rühmen. ne, wo die dann plötzlich ganze Regale haben, wo alles High Protein ist. Und wenn wir es mal kurz erstmal runterbrechen, ist das ja meist viel Milchprodukte. Also das heißt irgendwelche Joghurts, irgendwelche Shakes, Quarks und sonst irgendwas. Und wenn wir das ganz ernährungswissenschaftlich angehen, diese Produkte haben ja eigentlich von Natur aus schon mal Protein. Das heißt, die sind schon mal High Protein, zumindest im Vergleich zu Nudeln oder so. Und jetzt schreiben die das noch drauf, aber das sind dann hinterher ja nicht mehr Produkte wie halt so ein Naturmagerquark zum Beispiel. Ich glaube, auf den meisten Naturmagerquark steht nie drauf High Protein. Aber wenn das dann noch zersetzt ist mit irgendwie ein bisschen Erdbeergeschmack oder Schokogeschmack oder keine Ahnung und dann halt die Zutatenliste auch wieder länger wird, steht da auf einmal High Protein drauf. Ist vielleicht auch noch mal ein bisschen higher im Protein als der Naturmagerquark, aber da kommen wir gleich noch mal zu, was das hinterher wirklich so richtig heißt.
Ja, und wenn wir uns jetzt mal so ein, ich sag mal, Standardproteinriegel einfach mal angucken, ne? Dann ist da vielleicht irgendein Proteinisolat drin, das heißt also, das Protein wurde halt aus dem ursprünglichen Lebensmittel isoliert, das kann jetzt Soja sein, die Erbse oder Moltke und ja, das ist halt, wie gesagt, verarbeitet, das wurde halt daraus extrahiert, mit ja, möglicherweise dann wieder Zusätzen dabei gepackt, weil es wurde ja erstmal extrahiert, also isoliert, deswegen heißt es ja Isolat. Das heißt also, die natürlich mitgelieferten Begleitstoffe wie Vitamine, Enzyme und so weiter und so fort fehlen halt erstmal. Möglicherweise muss man das da wieder zusetzen, weil dann sieht es halt auch krasser auf der Verpackung aus. Da ist ein B-Vitamin drin zum Beispiel. Dann haben wir in der Regel ein Problem irgendwie mit Emulgatoren, beziehungsweise nicht mit Emulgatoren, die helfen uns, sondern mit der Textur, wollte ich sagen. Da helfen uns dann die Emulgatoren, damit halt die Proteinriegel nicht nur nach Pappe schmecken, sondern halt so ein bisschen, ja, wie du schon gesagt hast, so ein bisschen weicher und leckerer auch irgendwo sind, haben wir dann halt sowas wie Sojalecithin damit drin oder Feuchthaltemittel wie Glycerin. Ja, das sind halt möglicherweise aber Stoffe, die vor allem halt in einer hohen Menge, was auch immer das dann wieder bedeuten kann, potenziell dazu führen kann, dass einfach die Darmbarriere so ein bisschen geschwächt wird. Und wenn wir jetzt Sachen isolieren, dann verlieren die oftmals Geschmack und möglicherweise soll das Produkt auch noch irgendwie so ein Low-Carb, Low-Sugar-Produkt irgendwie bleiben und dann werden da halt so Zuckeralkohole beigepackt wie Maltit oder Xylit und ja, oder anderen künstlichen Süßstoffen. Und da kommen wir immer mal wieder so über Studien, die halt zeigen, dass diese Stoffe das Gehirn quasi auf süß programmieren, aber halt de facto ja nicht wirklich Energie liefern. Und das kann dann potenziell dazu führen, dass wir später einfach nochmal Heißhunger haben.
Und wenn wir uns jetzt ganz konkret so Proteinpuddings oder Proteindrinks oder so angucken, sind halt wirklich die Paradebeispiele für diese Gruppe 4 an ultra verarbeiteten Lebensmitteln, die wir oben hatten. Die enthalten Verdickungsmittel, die halt vor allem in diesen Proteinpuddings genutzt werden, damit die so richtig schön cremig sind, ohne Fett irgendwie zu erzeugen. Da ist ein Anteil bei Carrageen, das steht in Tierstudien unter Verdacht, Entzündungen im Darm wirklich zu fördern. Okay, es sind jetzt Tierstudien, keine Menschenstudien. Aber wenn das bei Tieren zumindest schon mal Entzündungen im Darm fördert, warum dann vielleicht nicht auch bei Erwachsenen und Menschen? Aromen sind da drin, gerade dieses Proteinisolat, das schmeckt oft unangenehm. Das heißt, das muss irgendwie massivst mit künstlichen Aromen verändert werden, damit das überhaupt jemand essen möchte. Und das macht ganz oft auch einen ganz anderen Geschmack von echten Lebensmitteln, weil einfach unser Geschmackssinn auf was ganz anderes dann gepolt ist. Das heißt, wir haben irgendwie das Gefühl, wir tun uns so richtig was Gutes mit diesen ganzen High-Protein-Produkten. Und am Ende landen wir damit aber voll in der Gruppe 4 dieser ultra hochverarbeiteten Lebensmittel. Und da sind dann so Produkte drin, wie so Proteinmüsli, wo irgendwie marketingmäßig vielleicht draufsteht, mega viel Eiweiß und wenig Kohlenhydrate. Und das enthält dann hinterher oft viel Weizengluten als Proteinquelle, irgendwie so Soja-Crisps und viele Süßstoffe. Und damit sind wir halt einfach in Gruppe 4 der ultra hochverarbeiteten Lebensmittel. Oder auch so veganer High-Protein-Aufstrich. Pflanzliche Power ist da vielleicht irgendwie der Leitspruch, aber wir haben da eine Matrix aus Wasser, Verdickungsmitteln, Farbstoffen und isoliertem Protein. Es ist auch wieder maximal verarbeitet. Dann hatte ich gerade schon dieses Magerquark-Beispiel angesprochen. Es gibt ja jede Menge Fitness-Klassiker, Magerquark irgendwie mit Geschmack, der schon so fertig ist. Enthält dann modifizierte Stärke, Gelatine und Süßstoffe statt halt echter Frucht. Und da sind wir wieder bei ultra hochverarbeitet im Vergleich zu Naturmagerquark zum Beispiel. Und so Protein-Eiskaffee habe ich noch gefunden mit irgendwelchen Slogans wie Wachmacher und Muskelkraft. Die haben halt deutlich mehr Zusatzstoffe als wirklich Kaffeeextrakt da drin und sind halt auch voller Stabilisatoren, damit das Ding nicht schlecht wird. Das heißt, alles, was da jetzt erstmal irgendwie so ganz geil klingt, aus dieser ganzen Richtung von tu dir was Gutes, High Protein und ich krümme mich auf meine Proteine, naja, dann isst doch mal irgendwie was aus dieser Ecke, fällt auf jeden Fall erstmal in die Kategorie, es ist ultra hochverarbeitet.
Ja, wo ich jetzt hier so beim mit dir drüber sprechen, so ein bisschen drüber nachdenke, ist natürlich immer so die Frage, was ist eine Alternative? Also ist, je nachdem von wo die Person jetzt kommt, was würde die Person halt sonst essen? Wäre das dann damit aber nicht doch die bessere Wahl? Mhm. Ne? Also das halt eben, weil halt zum Beispiel mehr Protein halt mit drin ist, als wenn wir jetzt halt einfach nur wieder einen Snickers essen. Mhm. Klar, wir wollen jetzt hier mit der Folge so ein bisschen dafür sensibilisieren, dass es auch andere Lösungen noch gibt, ne? Und dass man da jetzt nicht nur die ganze Zeit diese Ups zu sich nehmen sollte. Aber ich sag mal, wenn wir jetzt die Wahl hätten zwischen, okay, ich habe jetzt Bock auf einen Riegel, nehme ich dann halt einen Kinderriegel und nehme ich so einen Proteinriegel, dann könnte man ja zumindest sagen, ja, okay, so ein Proteinriegel, das ist. Ne? Mhm. Ich meine, klar, wenn du ein Steak oder ein pflanzliches Ersatzprodukt dafür essen könntest, wäre vielleicht auch eine ganz gute Idee. Aber vielleicht besser so als anders. Und man muss ja immer so ein bisschen gucken, wie viel isst man jetzt davon. Wenn man das halt mal als Snack mit dazu nimmt, ist vielleicht jetzt nicht ganz so kritisch, als wenn man seine komplette Ernährung darauf aufbaut.
Bis zum nächsten Mal zu Teil 2 zum Thema ultra hochverarbeitete Lebensmittel.
Ne? Denk immer dran, Perfektion ist nicht der Anspruch, sondern erstmal besser ist besser und ein gewisses Bewusstsein dafür entwickeln und haben und das dann im besten Fall dann auch umsetzen und nicht nur wissen. Ja, auch immer der Schlüssel. Wäre schon eine ganz gute Idee. Ansonsten hoffe ich, dass wir dir jetzt so ein klein bisschen die Welt der Ups näher bringen konnten und dass du ein bisschen was gelernt hast.
Bis zum nächsten Mal zu Teil 2 zum Thema ultra hochverarbeitete Lebensmittel.